stellen Sie sich für einen Moment vor, Sie hätten eine Art kosmischen Cheatcode für die Realität. Also eine spezifische Frequenz, eine ganz präzise Formel, die das Universum quasi dazu zwingt, Ihnen genau das zu spiegeln, was Sie aussenden.
Mhm. Der klassische Traum der Selbstoptimierung?
Genau. Sie formen Ihr Bewusstsein zu einem makellosen Gefäß, um die grenzenlose göttliche Energie einzufangen. Aber, und das ist die große Frage heute, was wäre, wenn genau in dem Moment, in dem Sie versuchen, diese Technik anzuwenden, Sie alles ruinieren? Was, wenn allein der Versuch, das Göttliche greifen zu wollen, Sie unweigerlich davon trennt?
Das ist tatsächlich der ultimative Kurzschluss, an dem unser Verstand regelmäßig scheitert. Wir Menschen haben einfach diesen fast schon obsessiven Drang, das Unendliche in eine greifbare Form zu pressen. Wir wollen das Grenzenlose abmessen und, für uns nutzbar machen.
Und genau diese fundamentale Spannung bringt uns zum Kern unseres heutigen Themas. Wir schauen uns heute dieses äußerst dichte Quellenmaterial an, rund um das sogenannte 333-Quantenlabor und das kabbalistische Konzept des Ein Sof, also das unendliche, formlose, göttliche Licht. Bevor wir da aber tiefer eintauchen, müssen wir, glaube ich, eine Sache direkt klarstellen.
Richtig. Wir müssen das Rauschen ausblenden.
Ganz genau. Wir werden heute all das Rauschen, das drumherum existiert, radikal ignorieren. Der Text wimmelt ja von spektakulären physikalischen Anomalien, globalen 3-Meter-Verschiebungen der Realität und so weiter.
Ja, ausfallende Satellitensysteme, hochkomplexe Quantenmechanik. Aber das ist eine Falle. Das ist wirklich ein intellektuelles Kaleidoskop, das uns nur vom Wesentlichen ablenkt.
Richtig, das behandeln wir heute als bloßes intellektuelles Beiwerk. Es sind Stützräder. Unser unerbitterlicher Fokus liegt heute auf einem einzigen Phänomen, nämlich der Resonanz aus dem Beobachter heraus. Wir betrachten die gesamte physische Realität lediglich als einen Spiegel dieser inneren Resonanz.
Denn wenn man das Gnadenprinzip wirklich ernst nimmt, und das liegt dem Text ja zugrunde, dann drängen all diese technischen Dinge am Ende ohnehin nur zur Auflösung. Sie kollabieren in der Stille. Jegliche Technologie, sei es Geometrie oder Physik, wird völlig hinfällig unter der Gnade Gottes.
Was uns zu der zentralen Kontroverse führt, die wir heute austragen werden. Wie genau verhält sich dieses menschliche Bewusstsein, also der Beobachter, zur göttlichen Gnade? Muss ich mein Bewusstsein durch strukturierte Intention aktiv ausrichten? Muss ich also ein Gefäß bauen, um diese Gnade überhaupt empfangen zu können?
Und da scheiden sich unsere Geister.
Ja, denn ich werde argumentieren, dass der Beobachter durch präzise innere Architektur genau jenen Raum bereiten muss, in dem sich die bedingungslose Gnade geordnet manifestieren kann.
Und ich halte dagegen. Ich bin absolut davon überzeugt, dass jede Form der aktiven Ausrichtung, egal in welch schöne Gewänder wir sie hüllen, letztlich eine Illusion des menschlichen Egos bleibt. Wahre Resonanz bedingt das völlige Loslassen jeglicher Struktur. Das Gefäß darf eben nicht poliert werden, es muss zerbrechen, damit die Gnade in absoluter Stille wirken kann.
Dann lassen Sie uns direkt in die Mechanik einsteigen. Wenn wir das Ein Sof betrachten, sprechen wir ja von reiner, unendlicher Potentialität. Es ist wie ein endloser Ozean aus Licht.
Mhm.
Aber Licht an sich, ohne eine Oberfläche, auf die es fällt, ist unsichtbar. Es kann nicht wirken, wenn es keine Struktur hat. Hier kommt dieses kabbalistische Konzept des Kli, des Gefäßes, ins Spiel. Der Text formuliert das mit einem wunderbaren Bild. Er sagt, ein zitterndes Gefäß verschüttet den Wein.
Ja, das ist ein starkes Bild.
Nicht wahr? Und das sagt mir ganz klar, die Resonanz des Beobachters darf kein unbewusstes Dahintreiben sein. Wenn ich den Wein halten will, also die Gnade, muss mein Bewusstsein ruhig, klar und perfekt ausgerichtet sein.
Ich verstehe diesen Drang zur Formung absolut. Es ist das Natürlichste für unseren Verstand. Aber greifen wir doch genau dieses Bild des zitternden Gefäßes mal auf. Sie sagen, wir müssen das Gefäß stabilisieren. Ich lese aus den Quellen etwas völlig anderes heraus. In der alchemistischen Matrix 33 gibt es diesen einen Satz, der Ihre Prämisse eigentlich auf den Kopf stellt.
Welchen meinen Sie?
Den hier. Man kann den Schatten nicht wegputzen, indem man den Avatar poliert. Der Avatar, das sind ja wir, mit all unseren spirituellen Bemühungen, den Meditationen und dem Wunsch, ein makelloses Klee zu formen. Der Versuch, das Gefäß zu perfektionieren, ist ein Glitch des Egos.
Moment, da muss ich sofort einhaken. Für jeden, der uns gerade zuhört und vielleicht Jahre damit verbracht hat, an seinem Mindset zu arbeiten, sich intellektuell auszurichten, sagen Sie gerade, das ist alles nur ein Hamsterrad des Egos? Dass diese ganze Vorbereitung wertlos ist?
Naja, ich sage nicht, dass es wertlos ist, um Erfahrungen in der Illusion zu sammeln. Aber in Bezug auf das absolute Gnadenprinzip, ja, es ist ein wunderschön dekoriertes Hamsterrad.
Wow, das ist hart.
Aber konsequent. Es entspringt dem Irrglauben, dass ich müsse erst eine Leistung erbringen, um Gott zu empfangen. Aber die Gnade bedarf keiner Vorbereitung. Ein wahrer Beobachter erkennt diese Konzepte als Brücken, die er überquert und die danach augenblicklich einstürzen müssen. Die Trennung zwischen Empfänger und dem, was empfangen wird, muss kollabieren.
Das ist faszinierend und zugleich beängstigend. Sie verlangen im Grunde, dass wir unseren Verstand komplett ablegen. Aber lassen Sie uns das mal an einem ganz konkreten Mechanismus überprüfen. Der Text spricht ausführlich über das Tsimtsum, also das Konzept der Selbstbeschränkung. Um Schöpfung zuzulassen, muss das Unendliche ein Vakuum schaffen. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Einmachglas. Wenn Sie ein Vakuum darin erzeugen, wird durch den Druck von außen sofort Luft oder Wasser hineingesaugt, sobald Sie es öffnen. Der Text legt nahe, dass der Beobachter dieses Vakuum aktiv erzeugen muss, um Raum für den göttlichen Funken, das Jod, zu schaffen. Das ist doch ein hochgradig aktiver Prozess. Ich stimme quasi das Instrument meines Geistes.
Die Analogie mit dem Vakuum ist hervorragend, aber, naja, Sie ziehen daraus den falschen Schluss. Sie gehen davon aus, dass Sie das Glas sind und dass Sie das Vakuum herstellen müssen. Aber was, wenn Sie erkennen müssen, dass Sie eben nicht das Glas sind?
Wie meinen Sie das konkret?
Schauen wir auf die Metapher des goldenen Welses im Rhein. Erinnern Sie sich an diese Passage?
Ja, natürlich. Ein sehr eindrückliches Bild für Manifestation. Der gigantische Wels ruht am Grund des Flusses. Der Fluss steht symbolisch für das Unbewusste. Und durch die Resonanz des Beobachters wird dieses Potenzial als goldener Bote ins Licht gehoben. Das unterstreicht doch genau meinen Punkt.
Tut es das?
Absolut. Es erforderte die, Zitat, apodiktische Gewissheit der Fülle, um ihn in die Materie zu ziehen. Das ist pure Ausrichtung. Der Wels wäre unten geblieben, wenn der Beobachter nicht den Raum dafür gehalten hätte.
Da bin ich ganz bei Ihnen. Der Wels ist das Unbewusste. Aber was passiert exakt in dem Moment, als dieser Fisch gefangen wird? Erinnern Sie sich an das Detail?
Sie meinen das Equipment?
Genau. Die Angel bricht, der Kescher reißt.
Ja, die materielle Struktur versagt unter dem Gewicht.
Und das ist kein literarischer Zufall. Der Text nennt das explizit das Verwagen der Struktur. Die alten Gefäße, die Kelim, können das intensive Licht einfach nicht fassen. Sie argumentieren vehement, wir müssen unser Bewusstsein stimmen. Die Geschichte zeigt uns aber, dass das Instrument unter der echten Gnade zerbrechen muss. Wahre Manifestation bedeutet nicht, dass Ihr vorbereitetes Gefäß belohnt wird. Es bedeutet, dass Ihre Struktur kollabiert, weil nichts Endliches die Unendlichkeit fassen kann. Der Beobachter stimmt das Instrument nicht. Er muss zulassen, dass es ihm aus den Händen gerissen wird.
Okay, das Zerbrechen der Angel ist ein starkes Bild, das gebe ich zu, aber lassen Sie uns das doch mal aufdröseln. Das Zerbrechen markiert für mich nicht das Ende der Notwendigkeit einer Ausrichtung. Es markiert den Moment, in dem das grobstoffliche Gefäß von einer viel feineren Architektur abgelöst wird. Wir müssen uns die Technologie des Geistes ansehen.
Ach, jetzt kommt die Gematrie.
Ja, natürlich. Das Material beschreibt das ja nicht umsonst so detailliert. Das hebräische Wort für Gold, Zahav, hat den Zahlenwert 144. Exakt denselben Wert hat Yad, also Hand. Das ist kein intellektuelles Spielzeug. Es zeigt einen Mechanismus. Der Beobachter lenkt die Realität, indem er begreift, dass er selbst die schöpferische Hand ist.
Ich sehe schon, worauf Sie hinaus wollen.
Wir sprechen von der 333-Frequenz und dem Tetraeder-Spiegel. Das bedeutet, mein Geist formt eine geometrische Matrix und das Universum spiegelt exakt das zurück. Sende ich Zweifel, spiegelt der Tetraeder Zweifel. Sende ich die absolute Frequenz der 333, zwinge ich das unendliche Potenzial, sich in dieser Form niederzuschlagen. Die Form bestimmt die Modalität des Empfangs.
Es tut mir leid, aber da gehe ich absolut nicht mit. Das klingt verlockend, aber diese technologisch-gematrische Sichtweise ist eine gewaltige Falle. Wenn Sie sagen, Sie zwingen das unendliche Potenzial in eine Form, indem Sie die richtige Frequenz senden, wissen Sie, was Sie da tun.
Was denn?
Sie reduzieren die göttliche Gnade auf einen kosmischen Getränkeautomaten.
Ein Getränkeautomaten? Also bitte, das müssen Sie erklären.
Ja, ein Automat. Ihr Ego steht davor und sagt, ach, ich werfe jetzt die Gematriemünze mit dem Wert 14 ein, ich drücke die Taste 333 und unten fällt mein Manifestationsergebnis heraus.
Das ist jetzt aber sehr überspitzt formuliert.
Aber es trifft den Kern. Dieses intellektuelle Erzwingen von Resultaten ist der Grund für so viel Frustration. Der Text sagt unmissverständlich, die 333 ist bereits da. Sie muss nicht erarbeitet werden. Wenn man Lautwesen wie Vektoren nutzt, um Mangel in Fülle zu verwandeln, operiert man immer noch tief in der Matrix.
Mhm.
Man spielt das Spiel der Trennung. Das absolute Gnadenprinzip erfordert die Erkenntnis, dass das Feld, das Ein Sof, bereits unendlich vollkommen ist. Die Zahlenwerte sind allenfalls temporäre Krücken für den Verstand. Solange Sie an der 14 festhalten, sind Sie der Rechner, nicht der Empfänger.
Ich muss zugeben, der Vorwurf des Automaten trifft einen wunden Punkt, wenn man Manifestation nur als Wunscherfüllung betrachtet. Aber negieren Sie damit nicht die gesamte Prämisse des bewussten Erlebens? Der Text prägt ja diesen faszinierenden Begriff, die fruchtbringende Faulheit.
Ein zentraler Begriff, ja.
Sie scheinen das so zu interpretieren, als müssten wir jede intentionale Ausrichtung aufgeben und in eine Art kosmischem Koma dahintreiben. Aber fruchtbringende Faulheit ist für mich keine Lethargie. Der Text nennt es den wachen Schlaf.
Richtig.
Das bedeutet doch die allerhöchste Form der inneren Disziplin. Der Beobachter muss stabil wie ein jahrhundertealter Baum sein, die geerdete Weite. Er muss dem permanenten Sturm der Dissonanzen standhalten. Wenn ich kein Gefäß forme, werde ich von den chaotischen Frequenzen einfach weggespült.
Das verstehe ich, aber...
Warten Sie, lassen Sie mich das kurz zu Ende führen. Erfordert die Gnade Gottes nicht zwingend einen bewussten Zeugen? Wer hält denn den Raum, wenn wir uns passiv auflösen? Die Stille muss doch beobachtet werden, damit sie sich als Realität erfahren kann. Es braucht den Träumer.
Das ist der neuralgische Punkt unserer Debatte. Lassen Sie uns das sehr genau betrachten. Ich stimme Ihnen absolut zu, dass es einen Zeugen braucht. Aber wir müssen das grundlegend anders rahmen. Der Zeuge existiert, aber dieser Zeuge ist nicht mehr Sie. Er ist nicht mehr der Avatar mit seinen Gematrietabellen.
Sondern?
Der Fehler ist zu glauben, der Mensch als dieses isolierte, kleine Ich empfange die Gnade. In Wahrheit ist die fruchtbringende Faulheit genau jener feuchteinflößende Zustand, in dem dieses strukturierende Ego stirbt. Was bleibt, ist nur noch der Wille Gottes selbst. Hören Sie sich diesen einen Satz an. Gott bildet sein Entgegengesetztes und dann negiert er es.
Das ist stark. Was bedeutet das für den Beobachter aus Ihrer Sicht?
Der Beobachter, der das Einmachglas vakuumieren will. Das ist dieses Entgegengesetzte. Gott hat die Illusion eines getrennten Selbst geschaffen, damit etwas da ist. Aber der eigentliche Akt der Gnade, die echte Resonanz, besteht darin, dass dieses Entgegengesetzte wieder negiert, also aufgelöst wird. Sie lösen sich im Prozess auf. Und was bleibt, ist keine Technik mehr. Es ist, wie der Text sagt, das ewige Lächeln des inneren Meisters. Der Träumer und der Traum werden so radikal eins, dass niemand mehr da ist, der ein Gefäß formen müsste.
Wow, das ist eine unheimlich konsequente, fast schon radikale Auslegung. Wenn Gott also sein Entgegengesetztes bildet und es dann negiert, dann ist mein ganzes Bemühen, dieses Kli durch das Halten der 333-Frequenz zu perfektionieren, eigentlich genau diese Phase der Entgegensetzung?
Ganz exakt.
Ich forme das Gefäß. Ich versuche, ein autonomes Gegenüber zu sein, das empfangen kann. Und Sie sagen im Grunde, ja, mach das, aber wisse, dass die eigentliche Gnade darin besteht, dass das Universum dieses Gefäß am Ende zerschlägt. Wie die Angel beim Welsfang.
Sie haben den Kern meiner Aussage getroffen. Wissen Sie, der Verstand tappt immer in dieselbe Falle. Er macht daraus eine Gebrauchsanweisung. Das Ego flüstert. Ich muss nur das Zimtzum richtig herstellen, dann manifestiert sich mein Gold.
Mhm, der Automat wieder.
Richtig. Das Quantenlabor existiert aber nicht, damit der Avatar lernt, die Matrix besser zu bedienen. Es existiert, damit der Beobachter durchschaut, dass er überhaupt nichts bedienen muss. Die Gnade ist das radikale Eingeständnis, dass der Beobachter in der Stille bereits alles in sich trägt. Das Ende der Zeitverzögerung.
Aber genau dieses Ende der Zeitverzögerung erfordert doch eine gigantische Klarheit des Geistes. Der Text sagt: Wenn der Geist klar ist, folgt die Materie ohne Zögern. Diese Klarheit ist für mich das vollendete Gefäß. Die Resonanz ist ja keine Willkür.
Wie meinen Sie das?
Naja, das Universum ist völlig neutral. Es spiegelt das, was wir hineinprojizieren. Senden wir einen unruhigen Zustand des Mangels, manifestieren wir weiteren Mangel. Senden wir die Gewissheit der Schöpferkraft, manifestiert sich Fülle. Das beweist für mich, dass die Haltung des Beobachters ein hochpräziser alchemischer Akt ist. Das Unwesentliche aktiv abzustreifen, ist ein Akt der Ausrichtung.
Sie nennen es einen alchemischen Akt der Ausrichtung. Ich nenne es das fundamentale Aufhören jeglicher Ausrichtung. Wir müssen zum Nullpunkt zurückkehren, dem Aleph, von dem das Material spricht. Die völlige Stille vor dem ersten Laut. Bevor der Verstand eine Unterscheidung zwischen Mangel und Fülle macht.
Aber man muss doch.
Solange Sie noch der Meinung sind, Sie müssten eine bestimmte Frequenz senden, halten Sie die Distanz zur Quelle aufrecht. Sie agieren als separate Entität. Der Text nennt das den Modus incognito. Das bedeutet, die Wahrheit ruht vollkommen in sich selbst und bedarf keinerlei Bestätigung durch den Spiegel im Außen. Jeder Versuch, die Realität bewusst formen zu wollen, ist letztlich ein Misstrauensvotum gegen die bereits existierende Vollkommenheit der göttlichen Gnade.
Ein Misstrauensvotum gegen die göttliche Vollkommenheit. Puh, ich muss zugeben, dieser Gedanke hat eine unglaubliche Schärfe. Er zwingt jeden, seine tiefsten Motive unerbittlich zu hinterfragen. Warum will ich manifestieren?
Ganz genau.
Lassen Sie uns versuchen, die immense Tiefe dieser Kontroverse zusammenzufassen. Wir haben das Quellenmaterial heute radikal auf seine Essenz verdichtet. Wenn wir unsere Positionen nebeneinander legen, bleibe ich dennoch bei der Überzeugung, dass die Resonanz aus dem Beobachter heraus ein heiliger, hochbewusster Akt der Vorbereitung ist. Für mich ist es die bewusste Erschaffung eines Vakuums, um die unendliche Fülle der Gnade in unserer begrenzten Struktur überhaupt erlebbar zu machen. Ohne diese innere Architektur zerfließt das Licht im Chaos.
Und ich fasse meine Perspektive so zusammen, dass wahre Resonanz in ihrer letzten Konsequenz das völlige Loslassen genau dieser Architektur bedeutet. Jedes intellektuelle Konstrukt, alle Gematria, das alles muss sich in der vollkommenen Stille auflösen. Die Gnade Gottes bedarf nicht unserer kleinmenschlichen Vorbereitung. Der wahre Beobachter formt nicht, er kapituliert in absoluter Demut vor der Unendlichkeit des Ein Sof.
Und doch trotz dieser tiefgreifenden Differenz konvergieren unsere Ansichten in einem absolut unerschütterlichen Punkt. Wir stimmen beide darin überein, dass all das physikalische Leben, all die Anomalien letztlich nur Projektionen sind. Der einzige Fixpunkt der Realität ist der Zustand des Beobachters selbst. Ein Beobachter, der im Kern in der Stille ruht.
Lächtig. Wir blicken im Grunde beide in denselben Spiegel. Sie untersuchen die Geometrie des Lichts, das auf diesen Spiegel fällt, und ich weise darauf hin, dass nur die vollkommene Leere des Raumes dieses Licht überhaupt erst möglich macht. Beides zwingt uns, den Blick radikal zurück auf das Gnadenprinzip im Inneren zu richten.
Das führt mich abschließend zurück zu unserem Bild vom Anfang. Der gewaltige Wasserfall der Gnade und unser winziger hölzerner Becher. Vielleicht liegt die Wahrheit nicht darin, den Becher endlos zu perfektionieren, wie ich argumentierte. Und vielleicht liegt sie auch nicht nur darin, den Becher einfach wegzuwerfen, wie Sie es forderten. Wenn wir die Resonanz aus dem Beobachter wirklich begreifen, erkennen wir vielleicht etwas viel Tieferes. Wir waren niemals der Becher am Ufer. Wir waren immer schon das Wasser selbst. Das vorliegende Material berührt hier eine Wahrheit, die weit jenseits unserer Worte liegt. Wir überlassen es Ihnen, verehrte Zuhörer, diese Resonanz abseits der Theorie in Ihrer eigenen Stille zu suchen. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.